Nach Kolumbien jetzt. Dort ist die Gewalt wieder eskaliert. Bei Kämpfen zwischen Rebellengruppen sind in den letzten Tagen mindestens 100 Menschen gestorben. Solche Kämpfe gibt es in Kolumbien seit über einem halben Jahrhundert. Sabine Kurtenbach ist Präsidentin des German Institute for Global and Area Studies. Sie beschäftigt sich mit Lateinamerika. Tim Eggemann hat sie gefragt, wie ist die Situation aktuell in Kolumbien?
Direkt an der Grenze zu Venezuela ist es gerade sehr kritisch, weil nicht nur, weil, wie Sie zu Recht gesagt haben, über 100 Menschen gestorben sind oder umgebracht wurden, sondern es sind auch über 30.000 Menschen gewaltsam vertrieben worden. Die Grenze zu Venezuela, da gerade im Norden, in der Region Catatumbo, ist sowieso immer einer der Hotspots gewesen der Gewalt, weil sich hier verschiedene bewaffnete Gruppen den Einfluss gegenseitig streitig machen. Insofern ist es schon immer eine der Regionen, wo auch die Gewalt nicht aufgehört hat, auch wenn es Friedensabkommen gab.
Es ist einer der längst anhaltenden Konflikte, die bewaffnet geführt werden. Hunderttausende Menschen, die starben, Millionen Menschen, die flüchteten. Wie konnte es so weit kommen?
Ja, wir haben in Kolumbien eine Melange aus verschiedenen Faktoren, die da zusammenwirken. Das eine ist ein sehr hohes Maß an sozialer Ungleichheit, an dem sich in den vergangenen Jahren zwar was geändert hat, die aber immer noch insbesondere in den ländlichen Gebieten dazu führt, dass junge Menschen wenig Optionen haben, sich außerhalb von illegalen Ökonomien oder den Anschluss an Gewaltakteure einen Lebensunterhalt zu sichern. Der zweite Grund ist, der kolumbianische Staat ist genau in diesen Regionen nicht wirklich präsent. Und was dann dazu führt, dass sich im Moment eben nicht mehr Gewaltakteure gegen den Staat durchsetzen wollen, sondern im Moment ist es eher so, dass verschiedene Gewaltakteure miteinander konkurrieren um die Kontrolle dieser Regionen. Weil der dritte Faktor gerade im Nordosten ist auch noch, dass dort Koka angebaut wird und dass die Gewaltakteure das auch aktiv fördern oder die Leute zum Teil auch dazu zwingen, weil das natürlich ein großes Geschäft ist, solange in Europa und den USA die Nachfrage besteht.
Verschiedene Gründe, ein Konflikt, der jahrzehntelang anhält. Warum konnten die kolumbianischen Regierungen über diese lange Zeit nicht nachhaltig deeskalieren?
Naja, es ist ja deeskaliert worden. Es gab eine ganze Reihe von Friedensprozessen seit den 1980er Jahren. Die haben aber nicht dazu geführt, dass alle Gewalt aufhört, sondern die haben die Gewalt verschoben. Also die eher politische Gewalt, die hat eigentlich aufgehört, weil es eine Reihe von Maßnahmen gab, dass das Land demokratischer wurde, dass in der neuen Verfassung von 1991 Mitwirkungsrechte und auch soziale Rechte eigentlich verankert wurden und Menschenrechte. Das hat schon dazu geführt, dass so eine politische Legitimierung der Gewalt geringer geworden ist. Allerdings ist die Trennschärfe zwischen politisch und in Anführungszeichen kriminell nicht wirklich groß. Also weil auch kriminelle Gewalt hat politische Motive und wenn es nur ist, dass der Status quo bleiben soll, wie er ist. Von daher ist diese Unterscheidung bis 2016 politische Gewalt, danach eher kriminelle Gewalt sehr schwierig, würde ich so auch nicht formulieren wollen, weil es immer verschiedene Elemente gibt und Gewaltakteure ihren Diskurs und ihre Rechtfertigung ändern, wenn es ihnen gerade passt.
Sie sprechen von verschiedenen Gewaltakteuren. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, so um die Situation zu verstehen in Kolumbien. In den 1960er Jahren, da begann der Konflikt. Was passierte damals oder wie genau entstand das Ganze?
Naja, seit den 60er Jahren ist eine Reihe von so klassischen Guerillagruppen entstanden, also die ehemaligen FARC, die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens. Das war bis zur Demobilisierung 2016, 2017, war das die größte Guerillagruppe, die kam aus der Tradition bäuerlichen Widerstands im Land und war verbunden mit der kommunistischen Partei in Kolumbien und haben so einen sehr traditionellen Guerillakampf geführt. Dann sind aber Ende der 60er Jahre auch noch andere Gruppen entstanden, wie zum Beispiel das ELN, also das Nationale Befreiungsheer, das heute auch noch aktiv ist, die ursprünglich entstanden sind aus studentischen Protesten in den Städten mit so einem Vorbild der kubanischen Revolution. Und dann auch an Splittergruppen auch. Also Kolumbien hat bei den bewaffneten Gruppen jede Zersplitterung der internationalen Szene mitgemacht. Es gab dann auch noch maoistische Gruppen, es gab dann auch noch mehr städtische Gruppen, also eine ganze Reihe. Aber zu heute, aktuell sind im Prinzip zwei Entwicklungen noch wichtig. Das eine ist, ein Großteil der FARC haben 2016/17 die Waffen niedergelegt und sich demobilisiert. Und in diese Gruppen stoßen jetzt andere Gruppen. Zum einen das ELN versucht da Kontrolle auszuüben, zum anderen aber auch neu formierte oder reproduzierte Gruppen, die bei den paramilitärischen Kräften waren. Wir haben in den 80er Jahren in Kolumbien, 90er Jahren einen großen Aufschwung an paramilitärischen Kräften gesehen, die praktisch eine Anti-Guerilla-Ideologie hatten, weil die Guerilla-Gruppen halt auch entführt haben und erpresst haben. Und dann waren Großgrundbesitzer dabei und haben eben paramilitärische Gruppen bewaffnet, um dagegen anzugehen, weil der Staat zu der Zeit eben eigentlich nichts weiter gemacht hat. Das Vakuum der FARC stoßen jetzt halt diese anderen Gruppen, weil sie Interesse daran haben, Gebiete zu kontrollieren, wo eben Kuka angebaut wird oder wo sie auf andere Weise illegale Renten generieren können.
Das heißt, wir haben die FARC, also beziehungsweise eine Splittergruppe, dann auch das ELN. Wie hat sich denn die Macht, der Einfluss dieser kolumbianischen Rebellengruppen über die Jahrzehnte entwickelt?
Also wir sehen eine Verschiebung der Gewalt, also auch zwischen den Gruppen, zum Beispiel insbesondere seit der Covid-Pandemie hat die eine ehemalige paramilitärische Gruppe oder so ein Ableger der Paramilitärs, der sogenannte Golf-Clan, sich massiv ausgebreitet. Und die Regierung hat eigentlich versucht, jetzt unter der aktuellen Regierung auch mit diesen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Und da wurden Waffenstillstände vereinbart, die dann aber auch wieder aufgehoben worden sind oder gebrochen wurden, wie jetzt zuletzt beim ELN, und dann auch aufgekündigt wurden. Letztlich ist es schwierig, entweder nur mit Verhandlungen oder nur mit Sicherheitspolitik, das zu beenden. Also was es eigentlich braucht, ist eine kluge und sehr kreative Mischung aus Gesprächsbereitschaft über das Niederlegen von Waffen mit den Mitteln des Rechtsstaates, aber auch unter Beachtung rechtsstaatlicher Regeln, plus die Durchsetzung oder die Präsenz von staatlichen Sicherheitskräften dann in diesen Zonen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Weil die Zivilbevölkerung leidet darunter und wird eben vertrieben massenhaft. Also Kolumbien hat ja lange Zeit die meisten Binnenflüchtlinge gehabt weltweit, was ja dann auch so gar nicht präsent ist im öffentlichen Diskurs. Und dann eben auch ein Entwicklungsmodell, das auf dem Land alternative Einkommensmöglichkeiten schafft. Weil was wir zum Beispiel während der Covid-Pandemie gesehen haben, ist, dass die Gewaltakteure, die mussten gar nicht zwangsrekrutieren überwiegend, sondern da waren so viele junge Menschen, die einfach, die Schulen waren zu, die nichts zu tun hatten. Die haben sie dann zum Teil wirklich mit Fußballspielen, mit irgendwelchen Aktivitäten zu sich rübergezogen und dann sind sie halt da geblieben. Also da muss auch eine Politik, insbesondere die junge Menschen, dazu befähigen, Lebensunterhalt zu verdienen, der ihnen ein würdiges Leben dann auch ermöglicht.
Ein würdiges Leben, die Zivilbevölkerung schützen. Sie haben jetzt ein paar Lösungsansätze angesprochen. Wie realistisch ist das? Also wie weit ist Kolumbien von einem Friedensabkommen entfernt?
Naja, das Friedensabkommen mit den FARC 2016 ist ja weltweit als Modell gepriesen worden, weil es wirklich sehr, sehr umfassend ist. Aber das Problem ist, das war schon damals extrem umstritten und ist nicht unwidersprochen geblieben. Also es gibt dann auch immer, je nachdem, welche Regierung oder wer die Regierung miniert und wie die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sind, gibt es dann immer auch wieder Fortschritte, aber es gibt halt auch Rückschritte. Und letztlich müsste Kolumbien als ersten Schritt einen nationalen Konsens finden, was und wie man mit diesen Gewaltakteuren umgeht. Sonst haben wir nämlich alle 4 Jahre einen Wechsel zwischen nur repressiv und nur mit staatlicher Sicherheitspolitik und dann später vielleicht wieder, ja, wir müssen mit denen reden. Und letztlich muss das eine kluge Mischung gepaart mit einer nachhaltigen Entwicklungspolitik sein.
Aber was ist Ihre Einschätzung? Wie realistisch ist das, dass ein Konflikt, der seit über einem halben Jahrhundert in Kolumbien andauert, dass dieser Konflikt sich abschwächt, dass die Gewalt abnimmt?
Ja, also wir haben schon Veränderungen auch. Also ich denke, es ist ja nicht der gleiche Konflikt wie in den 60er Jahren. Und wir sehen schon, also wenn wir so, es gibt ja immer auch so Umfragen, wie die Leute zur Gewalt stehen und wie die Leute bereit sind, Gewalt zu, nicht zwingend zu unterstützen, aber hinzunehmen, sagen wir mal. Und da kann man schon sehen, dass in Kolumbien diese Bereitschaft oder diese Rechtfertigungsstrategien von Gewalt abnehmen. Ich meine, wir sehen das ja auch woanders. Dann passiert irgendwas Schlimmes, es werden Kinder umgebracht, es werden Frauen vergewaltigt und schon kann sowas dann auch wieder kippen. Also wir brauchen im Prinzip einen Konsens oder wir müssen diesen Konsens stärken, dass Gewalt kein Mittel sein darf. Aber das ist schwierig und es gibt natürlich, es gibt Eliten, die haben wenig Interesse dran, weil sie vom Status quo profitieren. Es gab jetzt zum Beispiel in der aktuellen Regierung bei den Gesprächen mit dem ELN einen sehr interessanten Ansatz, dass selbst der Vorsitzende des Viehzüchterverbands war in dieser Regierungsdelegation bei den Verhandlungen. Also sowas, dass so über die politischen Gräben hinweg Gespräche stattfinden und versucht wird, was gemeinsam zu machen. Das nahm so ein bisschen zu. Da muss man gucken, wie das jetzt im Moment ist, ob das aufrechtzuerhalten ist.